Folge Die Welt der Jagd.
Ja, Freunde, herzlich willkommen zum September-Podcast von Hunt on Demand. Ich bin wieder zurückgerufen. Du hast mich ja das letzte Mal vertreten. Wie geht's dir und wie war's so ganz alleine ohne mich?
Mein lieber Tim, erstmal schön, dass du wieder da bist. Vielen, vielen Dank. Ja, es war sehr einsam und traurig ohne dich. Nein, Spaß beiseite. Ich hatte ja einen Gast dabei, den lieben Jan, und wir haben uns ganz gut unterhalten. Ich hoffe, du hast das gehört und warst auch zufrieden, so wie ich dich vertreten habe.
Ja, natürlich habe ich da reingehört. Geht auch gar nicht anders.
Aber was war denn da los? Wo warst du denn?
Ich war in Schweden, Ruven. Weißt du doch.
Das sind ja Ausreden hier, ne? Ja. Ich hatte letztes Jahr wenigstens keine Stimme, aber du warst in Schweden?
Ich war in Schweden. Ich war gefangen. Es waren überall Böcke um mich herum und ich konnte einfach keinen Podcast aufnehmen. Es ging nicht.
Also du warst im Fiebertraum.
Ja.
Im
ja.
Jagdfiebertraum.
Ich war im mit Jagdfiebertraum.
Ah ja, stimmt, ja.
unser guter Konstantin, den man auch aus Filmen von Berg und Beef kennt, der aber auch super viel für Hunt on Demand im Hintergrund schneidet und filmt, der war mit dort, um uns da filmisch zu begleiten.
Und der heißt bei Instagram Jagdfiebertraum.
Genau. Ist auch ein schöner Name, ne?
Ja, hat irgendwie schon so schöne verschiedene Ebenen.
Impliziert auf jeden Fall irgendwas Wildes und Schwitziges, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. War es denn wild und schwitzig in
Ja,
Schweden?
Absolut.
Definitiv. Bin ja mal gespannt, was du dazu erzählen hast.
Wir haben da gut geschwitzt, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen über unser Abenteuer in Schweden.
Oh, ich lässt mich ja zappeln hier auch.
Ja.
Das gibt's ja gar nicht.
Nicht nur dich. Nicht nur dich. Ja, es ist sowieso allgemein viel passiert jetzt letzten Monat. Unter anderem waren Jens und ich und Lukas und Nikolaus von Feld und Jagd. Wir waren auf dem Gear-Tester-Festival.
Ja, und ich hatte das Gefühl, das sah ganz gut aus, oder? Es war groß, oder?
Es war groß und wild, auf jeden Fall. Also man muss sich das ja so vorstellen, da gibt es ja so eine Camping-Area und auf der waren so die letzten Jahre, das ist ja immer so ein bisschen gewachsen, waren vielleicht, weiß ich nicht, 500 Leute ungefähr. Das war noch relativ bescheiden und dann gab es dieses Festivalgelände, da war dann auch eine kleine Bühne und natürlich konnte man da schießen. Und dieses Jahr kamen wir da an und dachten uns sofort so, okay, alles klar, das ist jetzt aber hier eine andere Nummer. Denn der Campingplatz hatte sich auch von der Location her ein bisschen verschoben, näher ans Festivalgelände und der war riesig. Also mindestens zwei Fußballfelder, würde ich jetzt aus dem Gefühl heraus sagen. Und neben ganz vielen Campern und Zelten gab es dieses Jahr auch so kleine Holzhütten, die man mieten konnte. Und Jens, ich und Lukas und Nikolaus waren in so einer Mini-Holzhütte, in der man aber tatsächlich komischerweise wunderbar schlafen konnte. Das lag aber wahrscheinlich in erster Linie an dem Schlummertrunk, den wir dann abends nochmal zu uns genommen haben. Also ich habe keinen Schnarchen gehört und das kann eigentlich nicht sein.
Ja, und wenn man bedenkt, ich habe Lukas in Brandenburg gehört, Das war schon ein stabiles Sägewerk, also.
Ja, aber es lag bestimmt nur daran, dass er ein bisschen erkältet war und auf dem Rücken lag.
Das stimmt.
Also, wer Lukas kennt, weiß, er ist ein Gentleman vorm Herrn und der schnarcht nicht.
Das sowieso. Ich habe auf jeden Fall auf Instagram gesehen, die Meme-Seiten waren ja richtig fleißig. Also da hat es scheinbar eine ganze Menge Gossip gegeben.
Ja.
Viele Leute und viele wilde Geschichten. Kannst du das bestätigen?
Ja, also das ging ja am Donnerstag schon los. Also die haben ja auch schon vorher aufgebaut und die ersten Leute kamen aber Donnerstag und Donnerstag muss es wohl so gewesen sein, dass da, ich weiß nicht wie viele, ein, zwei, drei Frauen auf einmal mehr oder weniger dann blank gezogen haben oder in Unterwäsche in die Whirlpools begeben haben. Und das war natürlich, was heißt natürlich, aber ja, da haben sich dann viele männliche Besucher und Camper gedacht so, oh, also das ist jetzt unsere Chance. Ab in den Whirlpool. Ja, da muss es dann wohl irgendwie wild hergegangen sein. Ich weiß nicht, ob es da heiß hergegangen ist, aber auf jeden Fall war da ordentlich was los. Und andere haben dann erzählt, am nächsten Morgen sahen die Whirlpools irgendwie nicht mehr so appetitlich aus.
So wie ich schätze, warst du wahrscheinlich eher nicht drin. Aber ich habe auf jeden Fall auch gesehen, dass es eventuell dem einen oder anderen verheirateten Menschen das Genick gebrochen haben könnte. Wer weiß.
Ja, also viele können froh sein, dass es da keine Whirlpool-Cam gab. Da wären wieder einige gefeuert worden jetzt.
Oh, herrlich. Würde ich sagen. Was war denn dein Highlight so vom Festival an sich?
Highlight war ja der Samstagabend. Ne? Das ist schon wild. Also wir haben echt einen vernünftigen DJ da gehabt. Die Stimmung war einfach optimal. Das Wetter war super. Gute Lichtshow. Dann weiß ich nicht, was ist da alles rumgeflogen. Seifenblasen, Leuchtstäbchen und so weiter und so fort. Also da war schon wirklich einiges geboten. Geschossen werden konnte natürlich den ganzen Tag. Hier und da konnte man Aussteller besuchen. Also da war schon wirklich gut was los. Highlight von mir persönlich war aber tatsächlich das Camp Rollo.
Camp Rollo.
Ja, also wer Rollo kennt, weiß ja, der hat ja einen riesen Spaß an solchen Campinggeschichten und pennt ja immer auf seinem Auto im Dachzelt. Und die haben dann aber wirklich mit vielen verschiedenen Leuten aus der Szene sich da so ein kleines Special Camp aufgebaut mit Grill und Biertischen. Und da war dann jeden Tag was los, man hat immer einen Drink bekommen, man hat immer was zu essen bekommen, also totale Gastfreundschaft an dieser Stelle. Rollo und Konsorten nochmal vielen Dank dafür. Es war wirklich, wirklich einfach herrlich. Also rundum gelungenes Festival, auch in diesen Hütten, die ich eben schon mal erwähnt habe. Also die sind zwar nur, ich würde sagen, 1, 2, 3 Quadratmeter breit. 3 Quadratmeter breit, das ist auch schlau. Ne? Also 3 Meter breit und 2 Meter tief und links und rechts jeweils ein Hochbett. Ne? Also viel Platz ist da nicht, aber ich kann euch sagen, selbst mit 4 Jungs kann man da drin pennen.
Ja, es hört sich auf jeden Fall noch eine Menge Spaß an. Vielleicht muss ich mir den Termin dann nächstes Jahr doch noch ein Stück weit besser freihalten im Kalender im Vorfeld.
Ja, würde ich schon sagen. Also das hat sich ja wirklich weiterentwickelt, das Festival. Und jetzt sind wir da wirklich an einem Punkt, wo man sagen kann, das ist wirklich ein richtiges Festival und da passiert richtig was. Und man hat wirklich eine Menge Spaß. Wir haben so viele Leute da wieder getroffen und es war wirklich feuchtfröhlich, besonders dann an dem Samstagabend. Wilde Nummer. Absolut.
Haben ja auch einige kritisiert, habe ich gesehen, dass ja Alkohol und Festival, wo es auch um Waffen geht, wo man schießen darf, das passt ja nicht zusammen und würde ja wieder den Jagdgegnern in die Karten spielen und weiß nicht was alles. Aber ich habe auch gesehen, man musste tatsächlich, bevor man ans Gewehr geht, pusten.
Ja, ja, also die hatten Alkoholtests da, um dafür Ordnung zu sorgen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die restlichen 364 Tage im Jahr sind Jäger auch für sich selbst in der Verantwortung, dass sie das vernünftig machen. Und ob das jetzt auf einem Festival ist oder im normalen Leben, das muss schon jeder selber auf dem Kasten haben und wissen, was das für Konsequenzen hat, wenn man sich eben nicht daran hält. Und ich finde es gut, dass Geartester da auch Nummer sicher gegangen ist und zumindest teilweise wenigstens oder stichprobenartig diese Alkoholtests gemacht hat. Aber da muss schon jeder selber an seine eigene Vernunft appellieren und nicht in diesem Zustand mit Schusswaffen hantieren.
Also, ja, ich fand die Kritik auch, das wirkte teilweise so künstlich aufgeregt, ehrlich gesagt. Und ich war nicht mal da. Also ich fand es schon etwas lächerlich, sag ich mal.
Sydney Sweeney has good jeans. Jeans, meine ich. Ne? Ja, also manchmal kann man auch keinen Shitstorm konstruieren, beziehungsweise kommt dann mal schön als Boomerang zurück. Verdient manchmal.
Ja, so sieht's aus. Boah, Tim, es ist so viel passiert, ne? Und ich weiß auch gar nicht, was ich erst erzählen soll. Ich habe aber eine Geschichte, die muss ich unbedingt loswerden. Und zwar,
hau raus.
Hat sich über mehrere Tage so aufgebaut und konstruiert. Ich war unterwegs auf einem Zeiss-Event, habe ein bisschen gejagt und ich hatte auf dem Handy geschaut, da kamen die ganzen Wildkamerabilder rein und es war so, dass hier ständig ein Wolf vor 1, 2 Wildkameras immer wieder drauf war. 4, 5 Mal am Tag. Und dann auch wirklich jeden Tag hier oben bei meiner Freundin, wo ich ja die meiste Zeit verbringe. Und ich dachte so, verdammt, wenn ich jetzt wiederkomme, ich muss den auch mit meiner Kamera filmen. In der Zwischenzeit hat meine Freundin den auch gefilmt vom Hochsitz bis auf 50 Meter, weil die hat ja natürlich kein Profi-Equipment gehabt.
Das habe ich gesehen, so am frühen Abend irgendwann, ne?
Ja, genau, früher Abend. Und der hat sogar vor ihren Augen auch noch einen Reh gejagt. Und sie war dann mit ihrer Schwester und meinte, da lag so eine ganz mystische, gruselige Stimmung auf dem Feld. Und ich glaube, wer schon mal so Wolfskontakt hatte, der kann das unterschreiben. Naja, jedenfalls, ich war dann so völlig hyped und dachte, ja, das ist ja einfacher, kannst du ja jetzt einen Wolf gar nicht vor die Linse kriegen. Ne? Dann gehe ich da hin, setze mich da mit der Kamera hin und ja, also diese Stimmung war teilweise immer noch da. Es war sehr komisch, das ganze Rehbild extrem vorsichtig am Sichern, auch auf dem Feld immer größere Distanzen fluchtartig zurückgelegt, so ohne erkennbaren Grund. Aber der Wolf, der hat sich ja nicht blicken lassen. Und dann ja, war ich schon ziemlich enttäuscht. Es kamen auch keine Wildkamerabilder mehr. Aber am nächsten Morgen kam dann ein anderes Bild, nämlich aus einer Facebook-Gruppe. Das ging dann sehr schnell rum, auch hier in den lokalen WhatsApp-Gruppen der Jäger. Kam dann plötzlich das Bild dieses Wolfes rein, am nächsten Morgen, wie er halt im Straßengraben lag. Ja.
Genau dieser Wolf.
Ist, ich sag mal so, extrem wahrscheinlich, aber nicht zu 100% bestätigt, sag ich mal. Mhm. Naja, und dann habe ich mir das Foto mal so ein Stückchen genauer angeschaut und dann ist mir aufgefallen, meiner Freundin auch, ja, irgendwie sieht der auch noch ganz schön lebendig aus, so, ne? Ja. Hatte noch so angelegte Ohren nach hinten, hechelte irgendwie auch Schweiß auf den Keulen und das ist hier direkt von uns entfernt, ja, 2 Minuten mit dem Auto, ne? Und dachte mal, komm, da fahren wir mal hin. Nicht, dass am Ende dieser Unfall gar nicht richtig gemeldet wurde und liegt da immer noch im Graben, ne? Ja, wie wir ankamen, dann hat sich das gerade wohl aufgelöst tatsächlich, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass dieser Wolf da mehrere Stunden im Graben gelegen hat und gelitten hat. Zeitweise standen da bis zu 8 Personen drum von, ich weiß nicht, Polizei, Behörde, Tierarzt, sonst was. Und erst nach, ja, fast über 2,5 Stunden, nach meinen Informationen, hat dieser Wolf dann das Zeitliche gesegnet. Und ich war so richtig schockiert, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, Tim. Weißt du, wie das abläuft, wenn jemand einen Wolf anfährt und der noch lebt? Was dann passiert?
Also ich glaube, da herrscht natürlich erstmal komplette Unsicherheit vor. Weil der Jäger hat Angst, wahrscheinlich ihn zu erschießen, aufgrund möglicher Konsequenzen. Ja. Die Polizei weiß im Zweifel sowieso nie Bescheid, was sie machen sollen, beziehungsweise drücken sich vor dieser Aufgabe, weil sie eben dafür leider auch nicht wirklich geschult oder ausgebildet sind. Von daher kein Vorwurf an dieser Stelle an Polizisten und Polizistinnen.
Also ich kann dich immer versuchen abzuholen. Ich habe mich selber auch schlau gemacht. Ich habe auch tatsächlich die Behörde mit so einer kleinen Anfrage konfrontiert. Es ist jedenfalls so, wenn du jetzt einen Unfall baust mit einem Tier, sei es jetzt Wolf oder Reh, du musst erstmal die Polizei rufen und die kommt dann erstmal und sichert die Unfallstelle. Und dann geht's los. Die Polizei darf den Wolf nicht erschießen. So, und du als Jagdpächter, das hast du eben auch schon richtig erkannt, du darfst den auch nicht erlegen. Das ist ja kein Wildtier, was dem Jagdrecht unterliegt, sondern ist immer noch geschützt auf jeden Fall. Und die fangen dann erstmal an und machen eine kleine Telefonkette. Dann wird da die Unternaturschutzbehörde angerufen. Die rufen wiederum in der Regel noch einen Wolfsberater an. Dann kommt noch ein amtlicher Tierarzt und so weiter und so fort. Und am Ende stehen dann da, wie in dem Fall, 8 Leute. Und ja, das Tier leidet im Straßengraben. Es hat sich da wohl noch hin und her geschleppt. Die Polizei muss wohl auch mutmaßlich öfter die Leitstelle kontaktiert haben, ob sie nicht schießen dürfen. Es war ja immer im Berufsverkehr, ist ja auch eine Gefährdung, die vorliegt. Mhm. Und mich lässt das, ehrlich gesagt, fassungslos zurück, weil das kann doch nicht im Sinne des Tierschutzes sein, dass ein schwer verletztes Tier mehrere Stunden unter Anwesenheit von mehreren Leuten, die den erlegen und erlösen könnten, da leiden muss.
Ja, das, was einen fassungslos daran macht, ist, dass eben Dinge getan werden, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Also ab dem Moment, wo der Wolf ja hier wieder heimisch ist, beziehungsweise war, und das ist ja schon seit einigen Jahren der Fall, ist offensichtlich noch nie jemand auf die Idee gekommen, was eben passiert, wenn ein Unfall passiert im Straßenverkehr. Und das ist ja einer der ersten Sachen, wo man normalerweise mal hätte drüber nachdenken müssen in dieser Kulturlandschaft, weil es ist ja vollkommen absehbar, dass auch Wölfe dem Straßenverkehr zum Opfer fallen werden. Und das ist ja in der Vergangenheit auch schon passiert, ja. Nur eben so, dass der Wolf direkt tot war oder unmittelbar danach gestorben ist und nicht so eine lange Leidenszeit hatte, zumindest gab es da nach meinen Informationen keinen Fall, der wenigstens öffentlich geworden ist. Und das ist eben genau dieses Problem dieser Ideologie, die wir seit Jahren hier haben, dass eben Sachen gemacht werden und sich niemand um die Konsequenzen schert erstmal und dafür dann erstmal Menschen, Tiere oder wer auch immer leiden muss. Ne?
Es gibt mit Sicherheit da irgendwo eine Statistik, wie viele Wölfe im Straßenverkehr angefahren wurden nur und dann eben nicht sofort erlegen sind. Aber es ist tatsächlich wohl klar geregelt und so klar geregelt, dass es wieder so überreguliert ist, finde ich. Weil die Polizei, der Jäger, die dürfen auch in anderen Fällen entscheiden, wenn ein Tier nicht mehr zu retten ist, sage ich mal. Und das Absurde ist ja sogar, das Land Niedersachsen hat ja sich 2017 so ein Wolfsmobil angeschafft. Die haben extra eine Art Rettungsauto gemacht, was in der Theorie dafür zuständig ist, einen verletzten Wolf zu transportieren und ihn hinterher zu retten. Auf Steuerzahlerkosten. Ne? Und tatsächlich wurde dieses Mobil für einen Wolf nicht ein einziges Mal, zumindest nach meinen Informationen, ich weiß nicht, wie aktuell meine Quellen sind, nicht verwendet und hat natürlich ein Heidengeld gekostet.
Ja.
Mittlerweile werden damit, glaube ich, tote Wildschweine oder so transportiert, keine Ahnung.
Ich wollte schon sagen, dieses Mobil ist wahrscheinlich auch nur dafür gebaut worden, auf politischen Veranstaltungen irgendwo rumzustehen und einen guten Eindruck zu machen. Aber um das denn jetzt nochmal zu klären, das heißt also, wenn das passiert, Stand jetzt, muss zunächst mal ein Tierarzt hinzugezogen werden, der dann wahrscheinlich entscheiden soll, kann man den Wolf noch retten oder ist die Sache durch?
Auf jeden Fall die Polizei, die leitet das Ganze ein, die informiert die Behörden, die Naturschutzbehörde und so weiter, die am Ende auch Wolfsberater und so weiter informieren. Aber letztendlich entscheidet über das Erlösen des Tieres ein Veterinäramt oder ein amtlicher Tierarzt. Das darf auch nicht irgendeiner sein, das muss ein ganz bestimmter sein, der das dann vor Ort macht. Und in diesem Fall war es wohl so, dass der Wolf erst narkotisiert wurde, sage ich mal, und dann eingeschläfert wurde. Sprich mit einem Betäubungsgewehr einen Fall gekriegt, sodass er erstmal geschlafen hat. Und dann wahrscheinlich einen richtigen Zugang gelegt wie beim Tierarzt, dass er dann da seine Giftspritze, ich weiß nicht genau, wie so eine Einschläferung aussieht, dass er die dann entsprechend gekriegt hat und völliger ideologischer Wahnsinn.
Da wäre ich mal wirklich gespannt, was Peter und Co. so dazu sagen. Ne?
Ja, und ich habe mir auch vorgenommen, ich möchte darüber gerne weiter recherchieren. Ich habe, wie gesagt, den Landkreis angefragt, die Naturschutzbehörde, mit ein paar ja auch scharfen Fragen, finde ich, und bin mal sehr gespannt, was da zurückkommt. Und spannend war ja auch, dass wir selber sehr viel Feedback bekommen haben von Leuten, die schon solche Fälle miterlebt haben. Und es ist definitiv kein Einzelfall, es passiert häufiger, gerät aber auch nicht in die Öffentlichkeit, wie du eben schon gesagt hast. Und ich bin mir sicher, wenn das mal in der Öffentlichkeit ist, dann gibt es da auf jeden Fall irgendwo, ja, sagen wir mal, ein kleines Durcheinander.
Wie es dann immer so ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ne?
Ja.
Eieiei, der Wolf. Aber der gut, Wolf. Da stehen ja jetzt noch Veränderungen an in naher Zukunft, hoffe ich. Ich glaube, das haben alle verstanden. Ah, nee, leider nicht. Schön wär's.
Zumindest war jetzt dieser Wolf, das hast du ja eben gefragt, der tauchte dann nicht mehr auf den Wildkameras auf. Also der war wirklich teilweise so im wöchentlichen Takt oder manchmal auch im täglichen Takt da. Dann in diesen Tagen vor dem Unfall wirklich jeden Tag mehrfach und ich wollte ihn so gern filmen. Ich habe schon ein paar Mal Wölfe gefilmt in Deutschland, aber das wäre natürlich eine Chance gewesen nochmal für schöne Wolfsaufnahmen. Und jetzt seitdem ist dort tatsächlich Ruhe. Also er ist es wahrscheinlich gewesen und ja.
Guck mal, da hat deine Freundin die letzten lebenden Aufnahmen von diesem Tier gemacht.
Ja, tatsächlich hat sie gemacht.
Das gibt's ja nicht. Naja, okay, gut, schauen wir mal weiter. Aber ich habe ja eben schon angekündigt, ich muss noch was erzählen aus Schweden.
Ja, jetzt kannst du endlich mal hier die Katze aus dem Sack lassen.
Ja, wir hatten das Thema ja schon mal angedeutet in einer der vorherigen Podcast-Folgen. Jens und ich waren in diesem berühmten Revier Trolle Ljungby, diesem unaussprechlichen Namen, aus dem es aus vergangenen Zeiten die vielen Filme mit Franz Albrecht gab und von auch noch weiteren Jägern. Und jeder leidenschaftliche Rehbockjäger weiß, da oben gibt es Böcke von einem anderen Planeten und dem ist auch nach wie vor noch so. Und das war ganz interessant, weil wir haben komplett anders gejagt, als wir das normalerweise tun. Normalerweise ist in der Blattzeit ja so, man geht ja besonders auch an viele Stellen, wo man ja gar nicht weiß, ob da ein Bock ist und probiert einfach mal so ein bisschen rum und hofft so auf so einen geheimen Bock, den noch nie einer gesehen hat, den man dann erlegt.
Ja, und ihr wart ja Mitte August weg,
ja,
richtig?
Ja.
Da ist doch eigentlich die Blattzeit, sagt man bei uns, so schon fast gelaufen, oder?
Also ich glaube, in Schweden ist die Brunft und die Blattzeit halt nachher grundsätzlich ein bisschen später. Aber der Gedanke der Schweden ist, also am 16. August darf man erst auf Böcke jagen.
Vorher ist schon Zeit.
Es gibt jetzt seit neuestem ein kleines Fenster in manchen Gebieten im Mai, wo Jens und ich jetzt auch schon da waren und gejagt haben. Aber grundsätzlich gilt ab 16. August. Und das Ziel dieses Datums ist es auch, dass man erst jagt, wenn die Fortpflanzungsperiode des Rehwildes vorbei ist.
Also ich kann den Gedanken schon nachvollziehen, dass du sagst, du lässt ein Tier irgendwie vollständig in Ruhe, während es sich fortpflanzt oder auch das Jungwild aufzieht. Aber ist auch vielleicht, ich will nicht sagen schade, du kannst ja dann gar nicht im Mai, Juni, Juli eingreifen und irgendwelche extrem schwachen Böcke erlegen, oder?
Ja, also das geht grundsätzlich dann nicht, außer eben in den Gebieten, wo auch die Jagd schon im Mai erlaubt ist. Aber wir waren schon ab dem 12. August dort, nicht um heimlich vorher schon zu jagen, sondern wir haben vorher schon mal so ein bisschen gescoutet und schon mal so Böcke so ein bisschen angeblattet, um sie zu finden und um schon mal zu wissen, wo geht denn überhaupt welcher Bock. Und besonders Jens war da sehr eifrig, der war da so 2-3 Tage dann in so einem kleinen Wald unterwegs, der da seit Jahren nicht bejagt worden ist und hat in diesem kleinen Wald, der vielleicht, sagen wir mal, 100 Hektar oder sowas Großes, hat er 25 Böcke angeblattet. Ungefähr.
Aber hattet ihr nicht Angst, dass ihr dann die Böcke schon, ich sag mal, verprellen könnt? Wenn man jetzt blattet und der Bock bekommt einen wirklich mit, verbindet das Blatten mit dem Jäger?
Ja, genau. Das war so ein bisschen auch das Experiment. Die Sorge hatte ich auch und es hat sich auch ein kleines bisschen möglicherweise bestätigt. Denn am 16. August sind wir dann morgens los und Jens hatte 3 Böcke ausgeguckt, auf die wir dann jagen wollten. Ich sollte so einen blinden Bock schießen, den er schon mal angeblattet hatte, und er so einen einseitigen Sechser. Und bei dem ersten Bock, bei dem blinden Bock, hat es noch gut geklappt. Also der ist relativ schnell gesprungen, kam eben nur von der anderen Seite, als wir ihn erwartet haben. Und bei dem zweiten Bock war es so, dass der Bock nicht mehr gesprungen ist auf Jens Blatten. Und normalerweise fängt Jens ja immer an zu blatten, weil der so der Experte auf diesem Gebiet ist. Wir hatten ihn ja vorletztes Mal im Podcast. Der hat es halt eben wirklich drauf. Und dann wollte Jens eigentlich schon aufgeben und an eine andere Stelle gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, warte mal, lass mich mal probieren, ne? Weil ich habe natürlich einen ganz anderen, feinen Ton in meiner Stimme. Unnachahmlich. Und unwiderstehlich vor allen Dingen.
Du alter Rehbock-Charmeur.
Ja. Und ja, also Jens wollte schon aufgeben und ich sage, komm, lass mich noch mal kurz. Und dann kam der Bock. Und dann habe ich nachher auch zum Jens gesagt, Jens, bei dir kam er nicht, weil da wusste er schon, da stimmt was nicht, weil er kannte deine Stimme eben schon, ne? Und meine eben nicht und deswegen kam er jetzt. Kann natürlich komplett jetzt Zufall gewesen sein, ich weiß es nicht. Aber es war dann schon so, dass auch ja ab dem 17. August das Blatten wirklich schwer gefallen ist. Also viele Böcke hat man gesehen, die standen nur noch auf Feld und Wiesen und waren einfach nur fertig und waren am Fressen. Also die haben auf gar nichts mehr reagiert. Ah. Andere Böcke hingegen waren noch voll im Saft und haben die Ricken getrieben. Es ist schon ein später Zeitpunkt. Also ich würde sagen, so eine Woche vorher wird es da deutlich besser funktionieren. Aber macht es dann eben auch so aus. Und schön fand ich wirklich, dass man sich ein bisschen mehr mit den Böcken beschäftigt hat, weil man sie sich eben schon vorher versucht hat anzuschauen, darüber diskutiert hat, wie alt sind die jetzt, passt der nicht. Das war halt eben nicht so eine ganz spontane Jagd, sondern eher ein bisschen überlegter.
Geplante Blattjagd.
Ja, so ein bisschen geplante Blattjagd. Und wir haben wirklich viele gute Böcke gesehen, also besonders auch viele alte Böcke, also 6, 7, 8 Jahre alt teilweise. Und ja, und am letzten Abend haben wir es dann noch auf einen ganz besonderen Bock probiert, den wir auch schon im Mai sehr, sehr nah und sehr viel gefilmt haben. Und das war so ein Bock, wo man sagen würde, ja gut, also der steht da in seinem kleinen Waldstück, umringt von Feldern. Das ist so einer, den kriegt man einfach. Ne? Aber wenn man es dann wirklich drauf anlegt, dann können die einfachen Böcke ganz schön kompliziert werden. Und so war es bei diesem Bock eben auch. Und ich will jetzt eigentlich nicht zu viel vorwegnehmen, weil der Film ist ja noch nicht draußen. Aber es gab etwas Kurioses bei dem Bock. Und dieses Kuriose führte dazu, dass es eine Nachsuche gab.
Ah, ich glaube, ich habe da schon Stücke dieser Geschichte gehört von dir. Jetzt bin ich aber neugierig.
Ja, das kann sein. Und zwar war es so, also dieser kuriose Schuss, sage ich jetzt einfach mal auf diesen Bock, fand relativ spät abends statt. Also so nicht im letzten Licht, aber in der Dämmerung. Und wir konnten es auf der Kamera, auch in Slow-Mo, wir konnten es nicht richtig erkennen. Wir wussten aber, wir haben deutlich einen Kugelschlag gehört. Dann sind wir zum Anschuss und haben ja so ein bisschen Wildbret gefunden. Und da weißt du schon, ey.
Scheiße.
Ach, besonders bei so einem Rehbock. Laufschuss möglicherweise, ganz fiese Sache.
Schwierig.
Ne? Und es war der letzte Abend, ja, einfach eine total furchtbare Situation. Wir waren alle völlig fertig, dann haben wir da den Wildhüter kontaktiert und der kam dann, guckte sich das an und sagte, ja, ich rufe jetzt das Nachsuchgespräch. Ich so, ja gut, ne? Wann treffen wir uns denn morgen früh hier? Und der so, nicht morgen früh, der kommt jetzt. Ich sage, ach, der kommt jetzt, um den Anschluss zu gucken und dann suchen wir morgen früh. So, nee, der sucht den jetzt nach. Ich sag, wie, der sucht den jetzt nach? Und mittlerweile war es 10:45 abends.
Also stockduster.
Es war stockduster und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und der Jens auch so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr könnt doch jetzt hier nicht mitten in der Nacht anfangen, einen Bock nachzusuchen. Und er ist da wirklich in die Dickung rein. Ne? Also er stand auf dem Feld, als er beschossen wurde und ist dann in Wald und Dickung rein.
Jetzt müssen die deutschen Nachsuchenführer alle ganz stark sein.
Jetzt müssen die richtig stark sein. Wirklich, also ganz, ganz stark müssen die sein. Naja, und dann dauerte das eine weitere Minuten und dann kam irgendwann um 10:45 oder so dieser Nachsucheführer und dem sahst du schon an, was ist ein Wilder? Ne? Ist aber ein hochprofessioneller Typ gewesen, laut den Aussagen des Wildhüters, ist auch irgendwie zigmal in Deutschland jedes Jahr, um da auf Drückjagden mitzugehen und weiß ich. In jedem Fall kam er mit einem BGS und mit einem Leica. Tja, und dann standen wir noch da mit dem, haben mit dem gequatscht, sollen wir noch irgendwas machen? Und der so, nee, fahrt ihr mal ins Jagdhaus, ich melde mich dann gleich, wenn ich den Bock gefunden habe. Und ich so, wie hoch schätzt du deine Chancen denn jetzt ein, dass du den findest? Und der so, ja, den finde ich schon, mach dir mal keine Sorgen. Ist okay.
Ich glaube, du hast die Chancen nicht so hoch eingeschätzt.
Zero. Hundertprozentig nein, einfach. Ne? Also nicht, weil ich den Mann für inkompetent gehalten habe, sondern weil ich einfach nur der Meinung war, nachts Nachsuche auf möglicherweise laufkranken Bock. Schwierig. Naja, in jedem Fall sind wir dann wieder zurück zum Jagdhaus gefahren und saßen dann da, ich natürlich komplett bedröppelt, weil das war jetzt auch nicht irgendein Bock, sondern ja möglicherweise der stärkste Bock, den ich je in meinem Leben geschossen habe. Und das heißt schon was, sagen wir mal so. Naja, und ich sitze dann da so, dann habe ich mir irgendwie noch so ein Bier reingedrückt irgendwie und war einfach total traurig und habe dann gesagt, so nach um 12 Uhr habe ich dann gesagt, so Leute, ich gehe jetzt ins Bett, ich will dann morgen fit sein und ich kann jetzt auch nicht mehr. So, ich dann ins Bett gegangen, lieg gerade so im Bett, fange so ein bisschen an zu schlummern und zu träumen.
Dann kam der Jagdfiebertraum.
Kam der Jagdfiebertraum. Und auf einmal, das waren so 6, 7 Leute, die draußen am Feuer saßen, fangen die da an zu schreien und zu jubeln. So, und in dem Moment, also ich war schon wirklich so im Halbschlaf. Ich denke so, was kann es denn jetzt für einen Grund geben für die, so zu schreien und zu jubeln, außer wenn der Bock liegt. Aber es ist voll unrealistisch, dass er den jetzt findet einfach, ne? Und dann denke ich, okay, weil da war so ein Schotterweg zwischen dem Lagerfeuer und dem Haus. Und ich denke, okay, wenn du jetzt jemanden hörst, der über diesen Schotterweg geht, dann liegt der Bock, ne? In dem Moment, wo ich das denke, höre ich über diesen Schotterweg. Ich stehe schon so senkrecht im Bett und dann höre ich nur Jens rufen, Tim, der Bock liegt, wir haben ihn. Und ich so, ne. Aus dem Bett gesprungen, mich wieder angezogen, runtergelaufen. Und nach ein paar Minuten kam dann der Nachsucheführer inklusive Wildhüter und dem Bock. Und ja, dann wurde aus, ich gehe jetzt mal ins Bett schlafen, natürlich eine kleine Party, ne, kann man sich ja vorstellen. Unfassbar. Und es war dann so, also der Nachsucheführer ist dann mit dem BGS rein. Der war dann relativ schnell auf der Fährte. Dann haben sie hier und da nochmal Schweiß gefunden. Und dann lag der Bock, wie Böcke das machen, mit, ich sag jetzt mal, einem Laufschuss oder irgendwie Brustkorb angekratzt oder sowas, aber insbesondere bei dem Laufschuss, die legen sich eigentlich nach 100 bis 200 Metern spätestens, legen die sich irgendwo hin. Also Rehwild ist da empfindlich.
Ja, und da machst du sie dann hoch, ne?
Genau so war es auch, nach 150 Metern hat der BGS angezeigt, da ist was. Dann haben sie den Leica losgelassen und der hat den Bock dann 100, 150 Meter noch verfolgt, hat den am Nacken gepackt, runtergerissen und er hat dann mit dem Messer nochmal eben abgefangen. Und ich weiß nicht, ob es mit einem reinen Laufschuss auch so möglich gewesen wäre. Aber wir hatten den großen Vorteil, dass es kein reiner Laufschuss war, sondern die Kugel ist schräg im Brustkorb vorne rein, also nicht nur gekratzt, sondern wirklich rein, hat so mit möglicherweise so ein bisschen Lunge auch noch mit erwischt und ist dann quasi auf dem rechten Vorderlauf auf dem Gelenk raus und hat das Gelenk halt komplett zertrümmert. Also wäre der Schuss wahrscheinlich, weiß ich nicht, 2, 3 Zentimeter weiter rechts gewesen, hätte der Bock im Knall gelegen. Und so war der Bock schon ein bisschen schwerer verletzt als mit einem reinen Laufschuss und er wäre höchstwahrscheinlich auch innerhalb der nächsten Stunden verendet.
Ich habe das schon mal erlebt, ich glaube ein oder zweimal, dass ja auch gerade so ein Stück Rehwild mit so einem ganz tiefen Kammerschuss quasi, der, egal ob das jetzt vorne ist oder in der Mitte des, der Kammer, dann ist die Lunge nicht so wirklich verletzt, aber der Brustkorb ist offen und die dämmern dann so dahin, sage ich mal. Ne?
Ja, das zieht dann Luft.
Ja, und irgendwie. Auf keinen Fall schön für das Wildtier, das steht außer Frage, aber das ist ein Schuss, der unter Umständen auch ja, viel Schweiß produzieren kann, aber wo das Stück eben nicht sofort verendet und ist eine interessante Erfahrung, sage ich mal.
Ja, und in dem Fall, du kannst dir das vorstellen, ich hätte dem Nachsucheführer da die Füße küssen können.
Ja,
weil er mir wirklich eine schlaflose Nacht erspart hat. Und vor allen Dingen aber, weil er eben dafür gesorgt hat, dass der Bock jetzt nicht bis möglicherweise zum nächsten Morgen leiden muss. Ne? Und daran sieht man, ich habe es für unmöglich gehalten, dass es funktionieren kann, aber es geht. Und das war für ihn jetzt auch nichts Besonderes von der Nachsuche her. Das war jetzt nichts Extras, wirklich. Und in Schweden ist es wohl auch so, du musst, wenn du was krank geschossen hast, innerhalb von einer Stunde einen Nachsucheführer kontaktieren.
Ja, krass. Bei uns ist ja immer diese Abwägung, okay, wenn wir jetzt nachts losgehen, das Tier womöglich aus dem Wundbett schmeißen, wird es zu schwierig und wir stressen das Tier damit noch mehr, als wir es tun würden, wenn wir bis zum nächsten Morgen einfach warten.
Ja.
Das Tier entweder schon verendet ist oder so schwer krank, dass wir es eben sofort gepackt kriegen mit dem Hund und erlösen können. Ne?
Es gibt ja wahrscheinlich für und wider, was ich nur extrem scharf finde. Ich habe dann natürlich auch gefragt, macht ihr das bei anderen Wildarten auch? Also wenn es jetzt ein Keiler gewesen wäre, wärst du da jetzt auch hinterhergegangen? Ja, klar.
Ja, klar.
So, okay. Also der war schon krass ausgerüstet, ne? Der hatte dann so ein Nachtsichtding, an der Waffe war vorne so ein Laser- Pointer dran, Lampen und also der war wirklich komplette, der sah schon fast so ein bisschen militärisch aus.
All das, was die deutsche Waldgerechtigkeit nicht ist.
Ja, aber in dem Fall muss man ja sagen, alles richtig gemacht.
Ja, klar.
Es, ne? Wirklich, 100%. Ja. Aber ich weiß es nicht, ob es da Statistiken drüber gibt, was da erfolgreicher ist, besser ist oder schlechter ist. Ich meine, bei einem Stück Rehwild ist ja kein wehrhaftes Wild. Also was kann im schlimmsten Fall passieren? Aber ich weiß es nicht. Ich bin da kein Profi. Ich bin kein Nachsucheführer. Ich kann das schwer einordnen selber. Ich weiß nicht, was da professionelle Nachsucheführer hier aus Deutschland zu sagen würden, ob man das hier und da mal vertreten kann oder ob das im Grunde keinen Sinn macht. Oder gibt es wahrscheinlich ganz viele Meinungen zu.
Ja, ja,
ich fand es aber einfach super interessant. Und deswegen liebe ich auch die Auslandsjagd, weil man da eben auch solche Sachen mal kennenlernt, wo man selber geglaubt hat, das kann es ja gar nicht geben.
Ja, und häufig ist es auch so, man sieht Dinge im Ausland und dann mit unserer, ich sag jetzt mal, deutschen Arroganz, guckst du dir die Sachen an und sagst so, ja, nee, das ist ja aber nicht richtig so, ne? Also das ist ja nicht waldgerecht und das kann so schon mal gar nicht funktionieren. Also gut, klar, ne? Das mag auch in manchen Ländern zutreffen, dass manche Dinge nicht so waldgerecht oder ethisch sind nach unserem Ermessen, aber es gibt eben auch Bräuche, Sitten und Vorgehensweisen in Ländern, die auch ihre Berechtigung haben, weil es andere Umstände sind oder auch einfach andere Erfahrungen. Und da ist es manchmal schwierig, darüber zu urteilen aus unserer Perspektive, aber die Dinge zu sehen und darüber zu lernen, ist auf jeden Fall eine Bereicherung.
Boah, Ruven, ich habe gestern ein Video gesehen.
Puh. Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ich bin so ein bisschen durch YouTube durchgegangen. Ich gucke da ab und zu mal, was da so Neues gibt von Jagdvideos. Und so. Gibt ja nicht viele gute Jagdvideos bei YouTube, weißt du. Naja, aber hier und da ist ja mal was Interessantes dabei. Und dann sehe ich so ein Thumbnail, wo so nebeneinander so zwei riesengroße Hirsche sind. Also so wirklich so 11-12 Kilo Hirsche. Richtige Traumhirsche. Von so einem, ich weiß es nicht, russischen, weißrussischen, ukrainischen Kanal. Keine Ahnung. Jedenfalls dachte ich mir, okay, das sind aber Brecher. Das willst du mal sehen, wie die geschossen haben. Fange ich an, dieses Video zu gucken und krieg relativ schnell so den Eindruck, ey, jagen die gerade jetzt so nachts mit Vorsatzgeräten auf Brunfthirsche? Drei Hirsche stehen vor dem einen Typen und du siehst halt die ganze Zeit nur die Aufnahmen von diesem Vorsatzgerät irgendwie. Und es geht ja so auf den einen, auf den anderen, wieder auf den einen. Und du merkst so, ich hatte irgendwie das Gefühl, er sucht so nach dem Dicksten einfach gerade, den er da so sieht.
Ich frage mich, in welchem Algorithmus du vor allem da versunken bist.
Ja, das frage ich mich auch. Neues Video, also neuer Upload irgendwie.
Oh Gott.
Und dann flankt der wirklich auf einmal so eiskalt, so auf 150 Meter mit diesem Vorsatzgerät, den Hirsch um. Und das ist so ein ungerader, weiß ich nicht, so ein ungerader 22 Ender von 11-12 Kilo. Also auch alt genug, das ist nicht das Problem, aber haut den einfach so um. Und ich denke mir so, das ist ja so ein Scherz. Und danach feiern die sich, als hätten sie, weiß ich nicht, den Heiligen Gral gefunden. So nach dem Motto, wie geil sind diese Geräte denn? Was sind wir denn sonst hier immer rumgelaufen und haben die Hirsche gesucht, wenn man die einfach nachts schießen kann, wenn sie einfach auf dem Feld stehen?
Ja, das ist ja sowieso das Für und Wider der ganzen Nachtsichttechnik, ne? Ja, es ist, das Missbrauchspotenzial ist einfach da, ne?
Und genau das passiert dann.
Ich hoffe, dass diese Schranke nicht irgendwann fällt, dass wir auch wieder Keulnes Schalenwild bei Nacht großflächig damit bejagen und anlegen dürfen, weil dann, weiß ich nicht, dann hat es echt nichts mehr mit Jagd zu tun.
Und Ruven, das Beste daran ist, dieses Video ist in einer Kooperation entstanden mit einem Hersteller für Vorsatzgeräte.
Ja.
Und die haben auch nicht aufgehört. Zwei Tage später sind sie wieder rausgegangen und haben dasselbe gemacht. Das war aber noch schärfer. Da haben sie mit dem Vorsatzgerät auf den Hirsch geschossen, auf 250 Meter im Feld. Dann hat er den ersten Schuss vorbeigemacht, dann haut der Hirsch ab und dann schießt er den flüchtig auf 270 Meter mit dem Vorsatzgerät.
Boah, das erinnert halt schon an diese ganzen amerikanischen Videos mit diesen verwilderten Schweinen, die da wirklich bekämpft werden aus Helikopter und nachts mit ATV und Maschinengewehren und Laser und weiß nicht, was alles da an Technik, also.
Ja, aber ich sag's dir so, wie es ist. Ich will nicht wissen, wie viele Rothirsche jedes Jahr in Deutschland mit diesen Geräten geschossen werden.
Ja, du, das ist Fakt, ne? Ich meine, du siehst es ja, Serbien steht ja vor der Tür, ihr fahrt da ja demnächst wieder runter und da verschwindet eben nichts und, oder sehr, sehr wenig, sagen wir mal so. Und da siehst du ja einfach, was passiert, wenn man diese ganze Mittelklasse durchwachsen lässt, wenn die nicht im Feld verschwindet oder so. Ne?
Und ich sag's dir, also wirklich, also ich schätze, dass man mit den Hirschen, die jedes Jahr mit Technik geschossen werden, da kommst du dreistellig nicht hin. Das ist im guten vierstelligen Bereich, bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher.
Ja, warum nicht? Kann sein, ja.
Und das ist wirklich einfach traurig. Und deswegen, man darf da nicht so viel erlauben, auch von Gesetzes wegen her. Das wird missbraucht. Das wird mehr missbraucht, als dass es nutzt, meiner Meinung nach.
Ja, und ganz ehrlich, aber ich... ich meine, das setzt ja das eine, ne? Aber es gibt halt so viele Charakterschweine, die es halt dann doch machen. Und ich habe schon bei Instagram Nachrichten geschickt bekommen, ey, da wird es dir echt gruselig, ne? Wenn du Geschichten erzählt bekommst, dass da Leute irgendwie an der Reviergrenze sich abstellen und dann mit der Drohne gleichzeitig versuchen, das Wild ins eigene Revier zu treiben, aus dem Nachbarrevier, denke ich mir, Leute, also es ist wirklich unfassbar, was das für ein Sittenverfall ist. Also arschlochhaftes Jagen einfach nur.
Ja, auf den Punkt gebracht.
Habe ich nichts für übrig.
Nee, aber du hast es eben schon angesprochen, damit wir mal wieder on the sunny side of the street kommen. On the sunny side of the Hirschbrunft. Auch schön. Ja, für uns geht's wieder nach Serbien rufen.
Ja.
Also du kommst ja am Ende eh wieder mit.
Nein, diesmal wirklich nicht.
Hast du schon so oft gesagt und am Ende stehst du wieder vorm Jagdhaus.
3 Jahre in Folge habe ich gedacht, ich komme nicht mit und jetzt stehe ich da und im 4. Jahr komme ich wirklich nicht mit.
Rufen, ist das 5. Jahr?
Ja, ich war ja 4 Jahre dabei und 3 Jahre lang habe ich gesagt, ich komme nicht mit.
Ach so.
Und
war dabei. Das meinst du, war trotzdem dabei. Mal gucken, ob du mit dieser Tradition jetzt brichst. Aber es geht wieder los für uns nach Jurassic Jelena nach Serbien und wir haben hier so eine Gruppe, wo alle drin sind, Rufen.
Wenigstens da, ne? Ich bin im Herzen dabei,
in der Gruppe. Ja, in der Gruppe. Ich habe auch gesagt, also irgendwer meinte, ja, Rufen muss ja eigentlich auch jetzt raus aus der Gruppe. Ich sage, nee, wir werden ihn so quälen.
Wenigstens bis Abflugtermin drin sein, damit noch die theoretische Chance besteht, ja, dass ich dabei bin.
Genau. Ja, das erste Mal ohne dich in Serbien, Rufen.
Ich komisch. Bin auch schon ein klein wenig traurig, weil ich werde vermutlich dieses Jahr keine Rotwildbrunft hören und vermutlich nächstes Jahr auch nicht. Und dann tut es doch weh, dass man dann ausgerechnet da nicht dabei ist.
Wir machen dir einen schönen Film, Rufen.
Wer ist denn dabei eigentlich? Wie ist denn die Mannschaftsbesetzung?
Dabei ist zum ersten Mal Lukas von Feld und Jagd.
Oh ja.
Dann ist Martin dabei von Wildfilm Austria.
Ja.
Und Jens ist natürlich dabei. Marius Hertel ist dabei, der letztes Jahr auch schon vergebens mit dabei war. Er hat es nicht geschafft, durchzuschießen.
Der hat ja noch eine Rechnung offen, ne?
Er hat eine Rechnung offen, genau wie Hermann damals. Der musste ja auch zweimal mitkommen oder durfte zweimal mitkommen. Und Frank ist natürlich wieder dabei, mein einziger Freund.
Ey, ich dachte, ich bin ein einziger Freund.
Wir haben viele einzige Freunde. Einzigartig heißt es eigentlich. Und dann Roman und mein längster, bester, einziger Eifelfreund Jens Peter ist mit dabei.
Oh, der ist auch dabei.
Ja, kannst du dir schon vorstellen, ne?
Emotional.
Ja, ich freue mich sehr. Aber ich habe mir jetzt wirklich dieses Jahr vorgenommen, mal ein bisschen was anders zu machen. Ich habe es ja jetzt bis jetzt eigentlich immer eher so auf die großen Hirsche dort abgesehen gehabt und habe mir jetzt überlegt, zusammen mit Frank, dass wir überhaupt gar nicht so nach und nach der Trophäe schauen, sondern dass wir einfach auf alte Hirsche jagen. Das ist jetzt unser Plan. Also Frank und ich wollen jeweils einfach so einen uralten Hirsch schießen. Das ist die Idee, Stand jetzt. Kann sich natürlich dann immer noch ändern, je nachdem, was man dann vor Ort sieht.
Ja, Serbien hat immer seine eigenen Pläne, ne?
Ja, absolut. Serbien hat seine eigenen Regeln. Und was in Serbien passiert, bleibt in Serbien. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Und der Film kommt dann wie immer, wenn das Christmännchen kommt, ne? Erster Weihnachtstag, schreien die Hirsche unterm Tannenbaum.
Oh yes.
Mehr liegt es nicht.
Also bitte, bitte versprecht mir, dass ihr wenigstens dann auch in der Gruppe berichtet, was passiert ist. Ja, ja. Da muss schon ein Bild drin sein.
Ein bisschen Feeling werden wir dir auf jeden Fall geben.
Ein bisschen Neid muss ja da sein.
Naja.
Aber ganz ehrlich, ich habe auch triffige Gründe, nicht mitzukommen. Also zunächst fahre ich jetzt in die Berge kommende Woche auf Bergjagd. Das ist dann, ja, rein theoretisch könnte das noch gerade so gehen mit dem Abflugtermin nach Serbien, aber es wäre doch, ja, wäre schon doll, sage ich mal. Da bin ich auf Gamsjagd und dann, wenn ihr aus Serbien wiederkommt, genau dann geht's für mich über den großen Teich nach Westen.
Ach so, ja, du, über den großen Teich. Weg ist er, der Ruben.
Ja, und ich bin nicht alleine. Ich habe den Paul im Gepäck. Oder Paul mich im Gepäck, je nachdem, wie man sieht.
Was macht ihr denn da?
Ja, wir fliegen nach Kanada tatsächlich. Und,
ach, schön.
2,5 Wochen Kanada. Aber ein sehr buntes Programm auf dem Zettel. Ich möchte auch, glaube ich, gar nicht alles vorwegnehmen, weil ich auch selber noch gar nicht so richtig mir das so vorstellen kann und begreifen kann, wie das alles aussehen wird und so. Aber unter anderem wird es auch auf Bär gehen.
Okay. Wer von euch möchte dem Bären nachstellen?
Vielleicht lassen wir das noch als Überraschung offen.
Okay. Geheimnisvolle wieder.
Ja, ich freue mich jedenfalls sehr. Das wird, glaube ich, richtig, richtig klasse. Es stand auf der Kippe dieses Jahr wegen massiven Waldbränden in Kanada und bin deswegen auch sehr gespannt, was uns da erwartet. Ja, sowieso ist es ein Traum, in Kanada zu jagen. Absoluter Traum.
Ihr bewegt euch also quasi auf den Spuren des Dreisprosses.
Ja, Nicht direkt, denn der liebe Dreispross, der hat es noch eine Nummer getoppt, sag ich mal. Der war ja in British Columbia. Ich glaube, das ist noch wilder und noch, weiß ich nicht, noch mehr Kanada. Wir sind jetzt in Alberta. Das sind so die Ausläufer der Prärie Richtung Rocky Mountains und so. Also ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß es noch nicht. Ich bin auch, werde ins kalte Wasser geschmissen.
Passt auf jeden Fall gut auf euch auf. Und fangt mal einen Lachs. Das hätte ich auch gern mal in einem Video.
Ja, wir werden noch angeln. Und ich bin sehr gespannt darauf.
Boah, ich glaube, das gibt einen grandiosen
Film. Also mit Paul, ich habe ja nicht dieses Angelfieber wie ihr. Ich hatte zwar einen Angelschein gemacht, war auch in meinem Leben vielleicht einmal angeln, ernsthaft angeln und hat mich aber nicht infiziert. Vielleicht schafft das ja Paul. Mal gucken. Vielleicht kriegt er mich ja mal.
Ja, spätestens, wenn ihr da unterwegs seid und richtig Hunger habt, dann bist du richtig froh, wenn Paul einen frischen Lachs fängt, sage ich dir.
Ja, ach, dann esse ich auch einen Bär.
Ja, passt auf jeden Fall gut auf euch auf. Das ist mir das Wichtigste.
Das machen wir auf jeden Fall.
Ja.
Und Berge, habe ich ja auch angesprochen, ist ja auch nicht das einzige Mal. Es gibt dieses Jahr wieder was Neues in den Bergen von der ganzen Hand-on-Demand-Gang.
Wir haben ja immer mal wieder so Hand-on-Demand-Produktionen. Die Drückjagd des Jahres ist wahrscheinlich die berühmteste mit Jurassic Elena, aber auch Hoodwee ist mittlerweile eine Institution geworden. Und im Oktober wird es etwas Neues geben, und zwar die Bergjagd des Jahres. Und da freuen wir uns alle wirklich extrem drauf, muss man sagen, weil Bergjagd ist eben außergewöhnlich, ist nicht für jeden machbar und man braucht eben auch erstmal die Möglichkeit dazu, das irgendwo machen zu können, besonders wenn es dann auf Gams oder Steinbock sogar geht. Das ist einfach was Besonderes, es hat einen ganz besonderen Charme und wir haben die Möglichkeit jetzt zusammen mit Venturis Alpes das eben zu machen und wir werden mit 4 Hand-on-Demand-Teams in die Berge fahren im Oktober und werden dort 2 Tage jagen, auf Hütten übernachten, ohne fließend Wasser, ohne Strom. Diese Jagdteams sind mit einem Jagdführer unterwegs und dann für diese 2 Tage auf sich alleine gestellt. Wir jagen auf Gams, wir jagen auf Rotwild und das gibt dann, ich denke, eher eine Serie als einen Film, weil ich glaube, da wird so viel Material zusammenkommen, dass man das in einem Film unmöglich unterbringen kann. Und ja, das wird eine spannende Sache. Und du kennst das Revier ja sogar.
Ich kenne das Revier und die Zuhörer, die kennen es vermutlich auch ein Stückchen, denn ich war in diesem Revier zur Jagd schon. So gesehen habe ich eine Testjagd gemacht dort mit Lina zusammen, letztes Jahr im Oktober. Und deswegen werden auch die Zuschauer den Veranstalter kennen. Venturis Alpes, der liebe Georg und auch der andere Gastgeber Stefan mit seinem Revier, was er für uns bereitstellt, war in dem Film zu sehen. Und ich weiß, das ist wirklich ein ganz besonderes Bergrevier. Und du hast ja gesagt, diese Möglichkeit dazu zu haben, das ist ja eine riesengroße Herausforderung. Du kannst ja nicht einfach, ich sag jetzt mal doof, einen 200 Hektar Revier aufmachen und dann da so ein großes Projekt umsetzen. Und dieses Projekt hat ja noch viel mehr Umfang, als dass wir dort jagen sind. Es sind ja auch noch externe Jagdgäste über eine Wildcard dabei. Und die Nachbarreviere, die machen auch alle mit. Es gibt dann ein riesengroßes Streckelegen in einem Schloss, wo alle in dem Zeitraum erlegten Stücke zusammengetragen werden. Also es ist wirklich ein Bergjagd-Event, was es, glaube ich, so in dieser Art noch nicht gegeben hat, glaube ich.
Ja.
Denn ich weiß, die Gastgeber, das sind so tolle Menschen, das sind so gute Jäger und die haben, die einfach diese Bergjagd verkörpern die. Und es ist ja auch das Gegenteil von der Drückjagd des Jahres, wo wir so viel, sag ich mal, Adrenalin erleben mit Rotten von Sauen, die kommen. Und weißt du, die Bergjagd ist ja dieses Bodenständige. Da zählt ja nicht 2, 3, 4, 5 Sauen geschossen, sondern da musst du erstmal wieder herunterkommen. Das zählt ja am Berg. Und ich glaube, das wird dieses Projekt so besonders machen, dass da Geschichten entstehen werden, die einfach so außergewöhnlich und verrückt sind, dass wir das noch gar nicht absehen können.
Ja, also ich bin mir sicher, auch da wird es Drama geben, weil jeder, der in den Bergen auch schon gejagt hat, weiß, Schießen in den Bergen ist, warum auch immer, einfach schwierig. Also ich glaube, es passieren mehr Fehlschüsse in den Bergen als auf der Drückjagd. Von daher, man muss sich da sehr, sehr konzentrieren und das ist, also es wird nicht einfach, da werden sich sicher Dramen abspielen, bin ich hundertprozentig von überzeugt.
Aber es wird die ehrliche Jagd sein und deswegen ist das auch etwas, worauf ich mich ganz, ganz besonders freue dieses Jahr. Also kann ich schon die Tage zählen.
Absolut. Und wer selber vielleicht daran teilnehmen möchte, kann bei uns auf den Instagram-Account gehen. Da laufen noch Gewinnspiele für eine Wildcard mit unseren Partnern für die Bergjagd. Das ist nämlich insbesondere die Firma Blaser Österreich. Schaut da mal rein bei unseren letzten Reels. Da werdet ihr das finden und vielleicht seid ihr dann selber sogar mit dabei.
Das ist wirklich, also ich glaube auch so dieser Rahmen und der Umfang, der uns bevorsteht, der ist schon einzigartig, glaube ich. Das haben wir bei anderen Hand-on-Demand-Projekten nicht gehabt, dass das gleich mit so viel Liebe ins Detail so groß und umfangreich geplant ist. Also das wird richtig gut, glaube ich.
Das sind einfach die Österreicher. Die wissen einfach, wie man es macht.
Die machen es einfach, genau.
Und die machen es halt einfach.
Richtige Macher.
Wie war nochmal dieses, das, auch, das geht doch gerade immer durch Social Media, was steht dann immer? Mein Mann hat gesagt, wir überlegen, nach Österreich jagen zu fahren. Weiß nicht, was er gerade macht, aber ich bin in Österreich jagen, oder wie? Mein Mann vor allen Dingen, mein Mann. Meine Freundinnen haben gesagt, wir gucken mal. Weiß nicht, was ihr guckt, aber ich bin jagen. Aber apropos gucken, gucken wir doch mal auf die Top 3 Filme des Monats.
Die Top 3 Filme des Monats.
Ja, gucken wir auf die Top 3 Filme des Monats, Tim. Ich würde sagen, der Top 3 Film, der hat auch was mit den Bergen zu tun. Ich komme nicht drum herum, ich muss diesen Film einfach wählen, von den Hunter Brothers auf Gamsjagd in den Karpaten.
Ich dachte vorhin, wir sind ungefähr da, wo wir die Gämsen jagen wollen, weil wir da schon 2 Stunden aufgestiegen sind, aber unser Jagdführer rennt die ganze Zeit weiter nach oben. Und nach dem Tag gestern ist es jetzt einfach ein bisschen zu viel, wenn ich so sagen darf.
Und das hat mich abgeholt, weil das eigentlich genau das ist, was uns bevorsteht. Diese ursprüngliche Art des Jagens mit so viel Demut und der Berg ist einfach größer als du. Ja, auch das muss man sagen, Karpaten ist wirklich für die Gamsjagd, glaube ich, eine ganz besondere Adresse, denn da gibt es unfassbar gutes und zahlreiches Gamswild, was daran liegt, dass dann Lizenzjagd vorherrscht. Und da werden nur ganz wenige Lizenzen pro Jahr vergeben und dementsprechend ist das ja wie ein Jagdparadies. Und wenn du da oben ankommst, dann bist du einfach im Jägerhimmel.
Absolut, ein grandioser Film. Ich habe selber auch schon in den Karpaten gejagt, nicht auf Gams, aber ich habe einige gesehen. Also zahlreich sind die da definitiv vertreten und vor allen Dingen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die da auch relativ starkes Gamswild.
Ich glaube, es ist das stärkste Gamswild Europas dort.
Ja, schöner Film von den Hunter Brothers mal wieder. Mit Darek waren sie da unterwegs, ne?
Ja, auch ganz absurd, ne? Mit dem sie immer sonst zu Bockjagd fahren nach Südostpolen. Auf die starken Böcke haben sie jetzt den Darek gefilmt, der sich da diesen Traum der Gams erfüllen wollte. Und Paul war ja auch jagen dort, also es war nicht nur Darek und auch noch ein Freund von diesem Darek. Also da kommen wirklich sehr, sehr gute Gämse zur Strecke.
Ja, das war auf jeden Fall eine wilde Tour von denen. Ich habe schon Geschichten davon gehört von Paul vor einiger Zeit.
Ja.
Na gut, kommen wir auf Platz 2 und ja, in Osteuropa ist sie schon dran. In Deutschland geht sie bald los, die Hirschbrunft. Und letztes Jahr war Lukas unterwegs und hat wirklich viel, viel, viel Hirschbrunft gefilmt im heimischen Revier in Brandenburg. Und dieser Film geizt wirklich nicht mit unfassbaren Hirschaufnahmen. Auch Hirsche, die nahe kommen, Hirsche, die rufen, Hirsche, die das Kahlwild treiben. Da ist wirklich alles dabei, vor allen Dingen auch viele, viele alte Hirsche. Es gibt auch Waldmannsheil nicht nur einmal in diesem Film. Und da geht wirklich jedem Rotwildjäger das Herz auf, wenn er das sieht.
Verbrumpftisch erlegt wird und es war, boah, ich kann die Kamera jetzt kaum halten. Ein unglaubliches Bild, wenn so ein Hirsch liegt. Das ist einfach, das kann man gar nicht beschreiben, wenn dieses Geweih noch in die Höhe ragt. Unglaublich, also wirklich, boah. Gänsehaut pur.
Voll.
Waldmannsheil.
Waldmannsdank, Lukas.
Und wir haben das Revier ja jetzt schon zweimal begutachtet, sag ich mal, zum Hutwi. Das letzte Mal Anfang Mai war es dieses Jahr, meine ich. Und viele vergessen ja manchmal, Lukas hat ja ein, nicht Lukas selbst, aber Lukas Familie hat dort einen Forstbetrieb und jagen auch entsprechend eines Forstbetriebes. Wir haben ja sehr beherzt auf Rehwild gejagt und da gibt es ja auch manchmal Kritik, ne, die bösen Förster, aber wer diesen Film sieht, der weiß, dass die mit viel Verstand jagen. Denn was die dort an Güte und Altersklasse beim Rotwild da haben, ist wirklich beispielhaft. Als ich diese Hirsche gesehen habe, ich bin umgefallen, muss ich sagen. Und als da diese eine Szene am Ende ist, da habe ich selber einen Puls gekriegt, weil ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Ne?
also dieser Hirsch, der am Ende da auch über diese Freifläche, also gedackelt, muss man ja fast sagen, komm, der kriegt, also der hat bestimmt richtig Nacken gehabt, dieser Hirsch. Das kann auch ein Jungjäger, glaube ich, ansprechen, dass das ein reifer Hirsch ist.
Ja, und wie oft hast du das, ne? Diese Szenen, dass da irgendwo ein Hirsch steht und denkst du so, boah, ist der jetzt 12, ist er nicht 12, ist er vielleicht nur 10 oder auch nur 8 oder so, ne? Mhm. Immer dieses ewige Rätselrad, ob der Hirsch wirklich alt genug ist, aber die haben wirklich da auch Hirsche laufen lassen, muss man sagen, wo man sich denkt, ja, eigentlich war der doch alt genug, ne? Aber genau dadurch kommt eben zustande, dass da diese richtigen Recken ziehen, wo du halt sofort, also das sieht ja wirklich, ja, der letzte Jungjäger sieht das ja, dass das Hirsche sind, wo du nicht überlegen musst, ne?
Und eigentlich müsste man wirklich jeden Hirsch so alt werden lassen. Also ich bin auch einer, der sich auch mal hier und da einen Hirsch, ja, ich würde jetzt nicht sagen, schön reden kann, aber der schon mal so eher im Zweifel für den Jäger denkt. Wobei ich da sagen muss, also habe ich auch die letzten Jahre dazugelernt. Aber genau eben aus dem Grund. Und wenn man so einen Film wieder sieht, dann denkt man sich doch, meine Fresse, selbst wenn du jetzt denkst, der Hirsch hat jetzt gerade den 10. Kopf, ja, dann gib ihm halt noch 2 Jahre. Aber dann geht's halt wieder los mit so, okay, der Hirsch ist irgendwie nur zur Feistzeit hier oder er ist nur zur Brunft hier. Und was machen die anderen? Und so weiter und so fort. So, klar, was du selber totgeschossen hast, das wird in jedem Fall nicht wiederkommen. Aber wenn ich selber natürlich auch so ein, weiß ich nicht, so ein 4000 Hektar großes Revier hätte, so, das wäre toll. Das finde ich super.
Dann kann man endlich mal Jagdfilme drehen, ohne dass hier irgendwer auf den Sack geht, ne?
Ja, aber es gibt so viel. Gibt es noch Junggesellen, ansprechende Junggesellen mit so viel Hektar irgendwo?
Ich würde mich auch von der Dreiecksbeziehung mit meiner aktuellen Freundin opfern, dass wir das zu dritt eingehen.
Vielleicht, wenn wir uns irgendwie zusammentun, rufen irgendwie.
Ja, ich sag dir auch, ich habe in letzter Zeit wieder so viel Scheiß erlebt. Ja, nicht, wo ich mir denke, das ist wirklich unfassbar, was da los ist. Auch nicht nur in Bezug mit Filmen und so, wo ich mir wirklich denke, Alter, leck mich doch einfach am Arsch.
Ja, besonders eben in diesen guten Rotwildrevieren, ne? Aber trotzdem nochmal Appell, lieber nochmal ein Jahr länger laufen lassen oder auch 2 Jahre länger laufen lassen. Also wenn dann so ein Hirsch kommt, wie in diesem Film, so dann weißt du, du hast alles richtig gemacht. Dann bist du angekommen.
Ja, und ich glaube, ihr habt in der Eifel auch noch einiges richtig gemacht, wenn ich so an den Platz 1 Film denke, Tim. Es ist die Feisthirschjagd in der Eifel auf den Stier.
Gut gezeichnet. Ich bin gut abgekommen. Voll auf den Platz abgekommen. Super gezeichnet.
Das war dieses Jahr wirklich Wahnsinn. Also
ich glaube, wir können noch gar nicht so viel über den Film an sich erzählen, weil der ist ja erst gerade eben rausgekommen. Wirklich.
Ja,
ne? Ich habe ihn noch gerade so durchgesäppt. Ich muss ihn mir auch nochmal gleich ganz anschauen. Aber das war wunderbare Qualität von euch, die ihr abgeliefert habt. Und auch wirklich, also Chapeau.
Ich habe mir tatsächlich wirklich viel Mühe bei diesem Film gegeben. Ich habe lange keinen Film mehr geschnitten. Also mit lange meine ich jetzt irgendwie 3-4 Monate nicht mehr. Und bei dem Film wollte ich jetzt auch nochmal wirklich wissen, weil das auch nicht nur ein Film ist, sondern es sind 2 Teile. Also in diesem ersten Film geht es jetzt um den Stier, auf den Jens gejagt hat, sage ich jetzt mal so. Und im zweiten Film wird es noch einen Hirsch geben, den ich bekommen habe, womit aber nun wirklich überhaupt niemand gerechnet hat. Und ja, diese 2 Filme irgendwie zusammen ergeben auch ein super schönes Bild, finde ich persönlich, von der Eifel. Man sieht auch sehr, sehr viel Rehwild, viele Böcke, Rotwild bei bestem Tageslicht, auch noch viele andere Hirsche. Das ist einfach so eine kleine Hommage irgendwie an die Eifel, so würde ich sagen.
Und ne, Jurassic Geländer hin und her, das ist absolut geil, aber in der Heimat sowas?
Das ist das Größte, das kannst du im Ausland, kannst du das überhaupt nicht erleben. Also ein reifen Hirsch im eigenen Revier zu strecken, das geht wirklich über alles. Also so ein Hirsch kann es nicht geben irgendwo im Ausland, dass der gefühlsmäßig darüber kommt. Das ist einfach unmöglich.
Ja, du hast es auf den Punkt gebracht.
Ja, kann ich auch manchmal. Ich rede ja viel, aber manchmal kriege ich auch einen Punkt.
Ja, ich habe auch einen Hirsch geschossen dieses Jahr in meinem Revier.
Nein.
Einen Sika-Hirsch.
Ah,
Es war so, ich war jetzt die letzten Tage draußen. Die Sikas, die fangen ja an, so Ende August rum, dass die fegen, zumindest die älteren und mittelalten Hirsche. Und die Jungen haben meistens noch nicht gefegt. Und da war ein so ein Hirsch, der hat uns schon auf der Nase rumgetanzt, muss man sagen. Ein etwas älterer Sika-Hirsch. Und ich habe versucht, ihn zu kriegen. Und ums Verrecken, nein, er hat mich wirklich ausgetrickst. Und dann saß ich da am 1. September morgen völlig frustriert. Und ich dachte, die sind auch alle schon weg, die Hirsche. Ich habe nämlich nur ein Feisthirschrevier, wo die dann auch entweder vor dem Verfegen oder mit dem Verfegen abwandern. Und dann wollte ich am 1. September ja ganz gepflegt dem Rehwild frönen. Und dann plötzlich stand da vor mir einfach so eine richtig kleine, schwache Nudel von Sika-Hirsch. Ein ganz,
kleine,
ganz
schwache Nudel.
Ja, also man muss es wirklich sagen, dieser Hirsch war so krepelig. Also er war 20 Kilogramm circa schwächer als der Durchschnitt in dieser Altersklasse. Und den habe ich erlegt und habe mich jetzt richtig gefreut noch darüber, weil es auch diese Erlegung war ein Nerven auf und ab. Ich war fix und fertig danach. Ne? Und ich habe mich so gefreut. Und jetzt nochmal endlich Sika in der Truhe. Ich habe keins mehr gehabt.
Ach, hätte ich auch noch mal gerne so einen Sika-Steak.
Und jetzt pass auf, Tim, jetzt kommt das Ding. Da mein lieber Wildhändler, der Sven von L&S Wild, dem lasse ich das mal fertig machen für mich. Und der hat mich angerufen gestern und gesagt, Ruven, mit deinem Sika hier stimmt irgendwas nicht.
Okay.
Ja, und dann hat er mir ein Video geschickt und der hat irgendwie multiple Einblutungen, vor allem in der Keule und in beiden Keulen hat er mich gefragt, ob der Hund da irgendwie dran war, aber war auch nicht. Und auch dieses Bild, wie es aussah, das war dadurch nicht zu erklären. Und habe ich zwei Veterinäre gefragt noch und am Ende sind die übereinstimmend der Meinung an mich herangetreten, dass der Hirsch komplett verworfen werden muss.
Jetzt, ach nein.
Ja.
Also ein Hegeabschuss, aber natürlich jetzt wirklich schade um das Wildbret.
Ja.
Aber was kann das sein?
Ja, also der eine sagte, das sieht eher eigentlich aus wie was Äußeres, dass da ein Ast draufgefallen ist oder irgendwie Wölfe, Hunde, Feits oder irgendwas. Aber das ist ein Hirsch vom zweiten Kopf, der hat noch nicht Brunft mitgemacht, dass der irgendwie sich gekämpft hätte. Außerdem ist es vor der Brunft, der war äußerlich völlig in Ordnung. Die Organe waren okay, der hatte nichts. Der war halt nur sehr, sehr schwach und er hatte auch, ich würde sagen, so Zeigefinger lang geschoben bisher. Also wirklich ja vom Geweih her schon ein Hegeabschluss, kann man sagen, wenn man das denn so einordnen kann. Und ich kann es mir nicht erklären. Irgendwie multiple Einblutungen ist auch theoretisch eine Krankheit, die dafür ins Spiel kommt, aber ganz, ganz selten, auch unwahrscheinlich und ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur traurig.
Du hast auf jeden Fall alles richtig gemacht, Rufi.
Ja.
Weidmannsheil zu diesem Hegeabschluss. Naja, okay. Kommen wir von den Top 3 Filmen und diesem traurigen Erlebnis zu freudigen Ereignissen. Und zwar haben wir auf Hand on Demand einen neuen Publisher und es kommt noch ein weiterer Publisher diesen Monat hinzu. Fangen wir vorne an. Also
fangen wir beim Real Hunters Channel an.
The Real Hunters Channel, genau. Von, ich nenne ihn immer Sir Paul Eric Madsen. Also er ist kein Sir. Er sieht eher aus wie Otto Walkes.
Könnte wirklich Otto Walkes Lookalike sein.
Ja, absolut. Er hat auch mindestens genauso viel Humor. Ja, auch neben unserem Patrick Kastner, einer der Ur-Jagdfilmer der Jagdfilmwelt, wenn man so will. Er hat ja früher Hunters Video gehabt. Das wurde dann irgendwann verkauft an MOTV. Er hat ja die Wild Boar Fever Filme gemacht, unter anderem. Er hat die ganzen vergangenen Filme in Trolle Jungby gemacht, viele andere Filme mit Franz Albrecht gemacht. Also
alle, die Jagdfilme noch auf DVD kennen, die kennen Paul Eric.
Genau, also das war absolut erfolgreich. Früher, die Zeiten haben sich geändert. Heute ist eben alles digital und der Paul Eric hat sich gedacht, ich will es jetzt aber nochmal wissen. Ich mache jetzt nochmal Jagdfilme und ich probiere das auch digital jetzt nochmal. Und ja, die Filme gibt es jetzt auf Hand on Demand. Der erste Film ist draußen und der geht eben genau über Jens und meine Rehbockjagd in Trolle Jungby. Die hat der liebe Konstantin gefilmt, der Jagdfiebertrauben, von dem wir eben schon gesprochen haben. Und der Film ist jetzt draußen, könnt ihr euch angucken auf Hand on Demand, was wir da angestellt haben. Gesprochene Sprache in dem Film Englisch, weil die Filme auch international verwertet werden. Aber wir haben für euch extra nochmal ein deutsches Voice-Over gemacht, was euch so ein bisschen durch den Film führt. Und dann verstehen auch die unter euch, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, trotzdem etwas von dem Film. Ich hoffe, das passt so.
Ja, sehr hochwertig produziert auf jeden Fall von Konstantin. Das fällt einem auf, es hat ja schon Kinolook, sage ich mal. Und ja, auch wenn man bedenkt, so die Geschichte von Paul Eric, ne, was der alles schon gemacht hat. Also heute fliegst du mit einer Drohne über den Wald und er ist damals ja bei Wild Boar Fever mit einem Paraglider und Kamera über den Wald, übers Treiben geflogen. Also wirklich irrsinnig und geil. Also
ja, also auch wenn du mit ihm zusammensitzt, was er dir für Stories erzählt, das ist wirklich unfassbar. Also das reicht für 1000 Jägerleben, was der schon mitgemacht hat, auch in Afrika und in allen möglichen entlegenen Teilen der Welt. Der Typ ist wirklich mit allen Wassern gewaschen, das muss man wirklich so sagen. Ja, aber wie gesagt, es ist nicht der einzige neue Publisher fand On Demand. Nach vielen Jahren der Bemühungen und des Filmens haben es zwei geschafft, die es jetzt auch wirklich verdient haben, bei Hunt On Demand dabei zu sein. Und zwar die Schwarzwald-Hunters kommen diesen Monat auf Hunt On Demand. Ich glaube, der erste Film wird jetzt am 8. September veröffentlicht. Es wird ein Hirschbrunftfilm sein. Das wird ein gelungener Einstand für die beiden sein, also für Jonas und Johannes. Ich weiß, die haben sich da richtig Mühe gegeben und da können wir uns in Zukunft auf viele neue Episoden aus dem Schwarzwald freuen.
Ja, die beiden haben sich wirklich hart erarbeitet, muss man sagen.
Ja, und die sind ja auch schon lange irgendwie dabei. Ne? Also bei der Drückjagd des Jahres waren sie schon zwei oder dreimal dabei. Mit den Hunter Brothers arbeiten die viel zusammen. Also das ist schon eine runde Sache. Freue mich, dass die jetzt auch dabei sind.
Stimmt das, dass die jede Woche einen Film hochladen?
Ja, da war mal was. Alle zwei Wochen oder jede Woche? Nee, ich glaube jede Woche. Jede Woche irgendwie Freitag.
Jeden Monat oder jede Woche irgendwie sowas freitags immer.
Ne? Ja, die sind auf jeden Fall sehr schneidig unterwegs.
Ja, Wahnsinn.
Ja, und das war immer noch nicht alles, Freunde. Der Podcast zieht sich. Ihr merkt es. Nein, ich hoffe, er zieht sich nicht für euch. Wir versuchen ja hier auch irgendwie über Dinge zu reden, die auch irgendwen interessieren, im besten Fall. Und das interessiert auf jeden Fall irgendjemanden von euch, da bin ich mir ganz sicher, weil es gibt wieder Neues von unseren Partnern. Und zwar sind seit dem 1. September wieder die Jagdwochen bei Hartmann Tresore. Das ist auch schon wirklich Tradition und ich weiß, es wird von vielen, vielen wirklich genutzt. Und zwar gibt es da jetzt auf Waffenschränke und Zubehörartikel bis zu 33% Rabatt. Und das macht bei so einem Waffenschrank, der auch schon eine Stange Geld kostet, auf jeden Fall Sinn, da mal nachzuschauen. Und ihr wisst es, auch gesetzlich verändern sich da ja immer wieder die Bestimmungen und es gibt einfach Waffenschränke, mit denen ist man definitiv auf der sicheren Seite und andere, dann braucht man wieder einen zweiten Safe, wo der Schlüssel rein muss, da muss man Munition und Waffe wieder trennen. Hat ja vielleicht der eine lieber so, der andere so. Ich persönlich habe den Oscar, den Waffenschrank von Hartmann und der ist einfach über 200 Kilo schwer und da kannst du einfach alles einfach reinstellen und reinlegen. Da gibt es keine verschiedenen Dinger, die man nochmal abschließen muss. Also für mich ist das auf jeden Fall deutlich entspannter.
Und ich finde diese Werbung von Andreas, der ist ja irgendwie Hartmann-Partner. Ich habe diese Werbeclips schon gesehen, wie er aus dem Schrank so von innen rauskommt. So, hallo. So
lustig. Also wirklich, den Spot müsst ihr euch reinziehen. Wo kann man den sehen? Ich glaube, man kann ihn gerade sehen auf Hunt on Demand. Er läuft ab und zu als Werbung vor den Filmen. Aber ich glaube, den gibt es auf jeden Fall bei Instagram. Guck mal bei Hartmann Tresor rein oder bei Dreispross auf den Instagram-Kanal. Wirklich, dieses Video ist so geil. Er springt dann so aus diesem Waffenschrank raus und sagt dann irgendwie sowas wie, ja, ich muss auch geschützt werden. Ich bin ja auch ein Schatz. Und wirklich unnachahmlich. Ich habe ihm wirklich direkt eine Nachricht geschrieben, als ich das gesehen habe. Weil wirklich, also das ist für mich mit Abstand die beste Werbung für ein jagdliches Produkt, was ich jemals gesehen habe.
Wirklich lustig, muss man ehrlich sagen.
Herrlich. Zusätzlich gibt es zu diesem Anlass auch noch was zu gewinnen im Hood Club. Und zwar könnt ihr ab 8. September den Oscar 300 mit Elektronikschloss auf Hand on Demand gewinnen im Howdy Club. Das ist nämlich genau der, den ich habe, glaube ich. Das ist wirklich ein richtig gutes Ding. Also schaut da auf jeden Fall rein ab 8. September im Howdy Club und ein bisschen Glück. Und wenn ihr die extrem schwierige Gewinnspielfrage beantwortet, dann könnt ihr den gewinnen.
Ja.
Rufen, also deine nächste Jagdtour ist jetzt Kanada oder ist noch irgendwas davor?
Nee, Österreich ist ja davor, jetzt nächste Woche Österreich, dann Kanada, dann, boah, es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Ich habe fleißig vorgearbeitet an Filmen für die nächste Zeit und jetzt geht's wieder ans richtige Film der schönen großen Projekte, dahin, wo man das ganze Jahr drauf wartet als Jagdfilmer.
Ach, herrlich. Das ist doch eine schöne Sache. Aber ey, bevor ich es vergesse, Roven, es gibt ja auch noch was Neues auf Hunt on Demand.
Nee, was?
Doch, ganz wichtig. Verdammt Axt. Westfalia ist doch jetzt Hand-on-Demand-Partner, Rufen.
Ja. Ja. Habe ich da nicht sogar drüber berichtet beim letzten Mal?
Irgendwie. Ja. Hast du darüber berichtet, glaube ich, ja.
Ich habe über die darüber berichtet, dass es bei uns jetzt die Möglichkeit gibt, Hand-on-Demand gehostete Reisen zu buchen.
Ja, und das wollte ich jetzt aber auch nochmal eben erwähnen. Also, ihr könnt mit Feld und Jagd auf Drückjagd fahren nach Tschechien vom 23. bis 26. November. Und ihr könnt auch mit Hunting Room zur Drückjagd nach Tschechien fahren vom 15. bis 18. Januar. Und dafür müsst ihr einfach nur bei Hunt on Demand oben auf den Reiter Reisen klicken und da bekommt ihr mehr Informationen und könnt es dann bei Westfalia buchen. Also das ist so eine gemeinsame Jagdreise einfach. Ja, und da werden in Zukunft auch noch mehr von kommen. Das ist ein Ding, oder? Unfassbar, oder?
Unfassbar, unfassbar.
Man kann schon schön viel jagen auf dieser Welt, zum Glück, oder?
Oben. Ja, so ist es. Und man merkt auch, wir haben uns echt lange nicht unterhalten. zumindest, dass man merkt, dass wir den Podcast nicht gemeinsam gemacht haben, weil wir haben echt viel, viel erzählt jetzt.
Wir haben echt Redebedarf gehabt, ja, ne?
Ich weiß gar nicht, was gab es eigentlich für ein Thema eigentlich jetzt?
Ich weiß nicht, worum ging es denn überhaupt?
Eigentlich über alles und irgendwie, ja.
Ich fand's auf jeden Fall wieder schön.
Ja.
Ich hab's schon fast vermisst, muss ich sagen. Also,
ja, herrlich, oder?
Wirklich lästig, herrlich. Lästig ist mir das nicht.
Nee, auf keinen Fall.
Ja gut, aber dann lassen wir es auch dabei. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich viele Infos gedroppt in diesem Podcast. Aber es war mir auch wieder eine Freude. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Und ansonsten schreibt's uns. Ihr könnt uns ja auch schreiben bei Instagram, wenn ihr das irgendwie blöd findet. Oder wenn wir über irgendwas reden sollen oder so, dann könnt ihr das ja auch sagen.
Ach, nächstes Mal, da müssen wir Kommentare vorlesen. Ich habe gesehen, es gab auch schon Rückmeldungen zu irgendwelchen Themen. Da habe ich mir was notiert. Was für den nächsten Podcast.
Das machen wir das nächste Mal. Nicht alles auf einmal, ne?
Ja. Es wird sowieso, glaube ich, ganz viele Geschichten geben beim nächsten Mal. Was wir alles noch erleben.
Oh ja, oh ja. Im nächsten Monat passiert wirklich viel. Na gut, liebe Freunde der guten Unterhaltung, dann wünschen wir allzeit Waldmanns Heil, eine schöne, gelungene Hirschbrunft, vor allem eine laute. Und immer dran denken, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie alt der Hirsch ist, lasst ihn einfach laufen.
Ganz genau. Achso, Waldmanns Heil.